Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute Abend mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Ein Anstieg der Corona-Neuinfektionen auf mehr als 2000 an einem Tag. Den hatte das Robert-Koch-Institut in der vergangenen Woche gemeldet, den höchsten Wert seit Ende April. Im Juli lag er bei einigen hundert und um die 1500 pendelt der Wert in dieser Woche. Und jetzt vereinbaren Bund und Länder neue und teils wieder schärfere Regeln zur Corona-Prävention. Gleich unser erstes Thema. Nach dem Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik dringen die Initiatoren jetzt auf eine gerichtliche Klärung. Auch dazu gleich mehr. Und neue EU-Sanktionen gegen Belarus könnten näher rücken. Belarus, eines der Themen der EU-Außenministerinnen und Minister bei ihren Beratungen, zu denen sie sich zum ersten Mal seit langem wieder physisch getroffen haben, nämlich in Berlin. Und auch das eines der Themen hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ab dem Vormittag waren sie zusammengeschaltet, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Jetzt soll es ein Bußgeld von 50 € bei Verstößen gegen die Maskenpflicht geben, das allerdings nicht alle umsetzen wollen. Das ist ein plakatives Beispiel dafür, dass die Gemeinsamkeiten nur begrenzt weit reichen, die Länder weiter unterschiedliche Linien verfolgen. Frank Kapellan fasst aus Berlin zusammen.
5,5 Stunden haben sie gerungen und nur wenig einheitlich festgeschrieben. Die Kanzlerin, der CSU-Chef, der erste Bürgermeister von Hamburg, alle drei können nicht schönreden, wie zäh diese Verhandlungen gewesen sein müssen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht von verschiedenen Charakteren, die sich da zusammenraufen mussten. Das Ergebnis aber könne sich sehen lassen, meint er. Kurz zuvor aber hat er unterstrichen, Bayern wird weiterhin kostenlose Corona-Tests für alle anbieten. Angela Merkel hingegen erklärt, Urlauber, die in Risikogebieten waren, müssen in jedem Fall in die Quarantäne, die frühestens nach 5 Tagen durch einen Negativtest beendet werden kann. Merkel versichert ausdrücklich, wer in dieser Zeit nicht arbeiten kann, der muss finanziell dafür gerade stehen.
Wir werden kurzfristig eine Rechtsänderung anstreben, mit dem Ziel, dass bundeseinheitlich eine Entschädigung für den Einkommensausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt schon ausgewiesenes Risikogebiet angetreten wird.
Lange wurde über diesen Punkt gesprochen. Das Bundesinfektionsschutzgesetz muss geändert werden. Von bezahltem Urlaub auf Kosten der Steuerzahler war schon die Rede, weil nach derzeit gültiger Rechtslage der Staat für den Verdienstausfall aufkommen müsste. Statt mit sogenannten Aussteigerkarten im Flugzeug soll nun zudem digital erfasst werden, wer wo gewesen ist. Die Gesundheitsämter sollen damit die Einhaltung von Quarantänevorschriften möglichst schon ab dem 1. Oktober besser verfolgen können. Wie schwer sich die Bundesländer allerdings mit einheitlichen Regeln tun, zeigt das Bußgeld für Maskenverweigerer. Ein Mindestsatz von 50 € ist zwar beschlossen, nach oben aber sind keine Grenzen gesetzt und Sachsen-Anhalt will als einziges Bundesland keine Strafe erheben. Ministerpräsident Rainer Haseloff, Christdemokrat, begründet den Schritt in eigener Pressekonferenz, noch ehe sich die Kanzlerin öffentlich zum Thema äußert.
Bei uns haben wir ja ein wesentlich schärferes Schwert. Bei uns gibt es ein Beförderungsverbot und ohne Mund-Nasen-Schutz.
Angela Merkel will dennoch sicherstellen, dass die Bußgelder insbesondere im Regional- und Fernverkehr nicht durch die Bundespolizei eingetrieben werden müssen. Die Verkehrsminister sollen nun dafür sorgen,
dass nicht ein Bußgeld, sondern ein wie ein Bußgeld wirkendes erhöhtes Beförderungsentgelt eingeführt werden kann. Der Unterschied ist, dass dies dann auch von den Beschäftigten in der Bahn direkt erhoben werden könnte.
Völlig uneins gingen Bund und Länder mit Blick auf Teilnehmerbeschränkungen bei privaten Feiern auseinander. Zahlreiche Länder lehnen die vom Bund geforderte Maximalzahl von 25 Personen ab. Über Weihnachtsmärkte und Karneval soll später entschieden werden. Großveranstaltungen wie Konzerte und Sportevents sollen allerdings bis Jahresende verboten bleiben. Das hat aus Sicht von Markus Söder auch Folgen für die Wiederzulassung von Zuschauern bei Spielen der Fußball-Bundesliga.
Deswegen ist es auch beim Fußball nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern zu starten. Es ist in einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal, weil der Fußball auch eine Auswirkung hat auf Kultur und andere Veranstaltungen, wenn wir jetzt sagen würden, wir geben alles frei.
Und auch mit Blick auf generelle Vorschriften für Deutschlands Schulen blieb die heutige Runde ohne konkrete Beschlüsse, etwa hinsichtlich der Regeln zum Maskentragen. Hier geht der Appell an die Kultusminister, sich erneut mit der Thematik zu beschäftigen.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Frank Capellan. Es gibt inzwischen nach Angaben der Berliner Polizei mehr als 1000 angemeldete Demonstrationen, nachdem die für den kommenden Samstag geplante Demonstration, die nächste Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, ja verboten wurde gestern. Innensenator Geisel argumentiert in der Abwägung zwischen Versammlungsfreiheit und Gesundheitsschutz mit den zahlreichen Verstößen gegen Masken- und Abstandspflicht bei der Demonstration am 1. August, hatte gestern aber auch politisch argumentiert und gesagt, er sei nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte heute Verständnis für das Berliner Verbot. Der Streit wird jetzt juristisch entschieden. Aus Berlin dazu Claudia van Laak.
Nun liegt die Entscheidung beim Berliner Verwaltungsgericht. Die Stuttgarter Initiative Querdenken hat einen Eilantrag gegen das Demonstrationsverbot in der Hauptstadt eingereicht. Anhänger riefen in den sozialen Medien dazu auf, parallel zum laufenden Gerichtsverfahren weitere Versammlungen für das Wochenende in Berlin anzumelden. Dies ist unproblematisch mit einem digitalen Formular möglich. In der Folge wurde die Versammlungsbehörde mit Anträgen überflutet. Mehr als 4000 sind eingegangen. Derweil nimmt die Debatte über das Demonstrationsverbot an Fahrt auf. Unionsfraktionschef Carsten Linnemann nannte die Entscheidung der Berliner Innenverwaltung, Zitat, selten dämlich. Sie könne zu einer zunehmenden Radikalisierung in der Gesellschaft führen. AfD-Chef Jörg Meuthen sagte im ZDF,
es kann nicht sein, dass eine Demonstration abgesagt wird, weil es da zu Rechtsbrüchen kommen könnte, sondern Recht und Gesetz sind auf einer Demonstration durchzusetzen.
Gestern hatte Berlins SPD-Innensenator das Verbot der Demonstrationen mit dem Infektionsschutz begründet. Versammlungsfreiheit bedeutet nicht, dass man das Recht habe, gegen geltendes Recht zu verstoßen, so Andreas Geisel.
Die Grundlage des Verbots ist, dass bewusst gegen Infektionsschutzregeln verstoßen werden soll und bewusst dann diese Möglichkeiten des Versammlungsrechts ausgenutzt werden sollen, um Rechtsverstöße zu begehen. Und das lässt sich der Staat nicht gefallen. Wir dürfen uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen.
In einer Pressemitteilung war das Verbot darüber hinaus mit der Aussage begründet worden, Berlin solle nicht Reichsbürgern und Rechtsextremisten als Bühne überlassen werden. In diesem Punkt ruderte Andreas Geisel heute zurück. Dies sei seine persönliche Meinung und nicht Teil der Verbotsbegründung. Kritiker hatten moniert, Geisel messe mit zweierlei Maß und verbiete die Demo, weil sie nicht seiner politischen Meinung entspreche. Der Verfassungsschutz hat ein waches Auge auf die seit Monaten in ganz Deutschland stattfindenden Demonstrationen, an denen neben Kritikern der Corona-Politik auch Verschwörungsideologen, Esoteriker, Corona-Leugner, aber auch Rechtsextremisten teilnehmen. Ihr Einfluss auf diese Bewegung sei allerdings minimal, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang dem ARD-Magazin Kontraste.
Rechtsextremisten ist es nicht gelungen, die Hoheit über diese Demonstration, das Demonstrationsgeschehen zu bekommen. Hier sehen wir eine große Anzahl von Menschen, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen, aber alles im Bereich dessen, was noch auf dem Boden des Grundgesetzes sich bewegt.
Das Berliner Verwaltungsgericht wird morgen über den Eilantrag entscheiden. Die Initiative Querdenken erklärte, die Protestaktion werde in jedem Fall stattfinden. Man werde im Zweifel bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin und eine andere juristische Klarstellung, die kommt heute aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten abgelehnt. Dazu Gigi Deppe.
Sie machen aktuell Urlaub in einem Risikogebiet. Vater, Mutter und ein knapp zweijähriges Kind sind gerade auf Mallorca. Am Sonnabend wollen sie zurückkommen, sich aber nicht testen lassen müssen. Deswegen haben sie sich mit einem Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht gewandt. Die Zwangstestung würde ihre körperliche Integrität verletzen, auf jeden Fall aber ihr Elternrecht, denn sie wollen nicht, dass das Kind getestet wird. Die Verfassungsrichter haben den Antrag jedoch abgelehnt, wollen jedenfalls im Eilverfahren die Praxis nicht stoppen. Denn der Test sei nur von kurzer Dauer und niedrigschwelliger Intensität. Außerdem seien Leib und Leben von vielen Menschen in Gefahr, wenn die Richter die Testpflicht jetzt stoppten. Die Tests sollten dem Gesundheitsschutz der Allgemeinheit dienen, indem Infizierte frühzeitig erkannt werden. Selbst wenn nur für diese Familie eine Ausnahme gemacht würde, gäbe es ein Risiko. Die Antragsteller hätten nicht angegeben, warum gerade sie nicht infiziert sein können. Außerdem würden sich andere sicherlich auf solch eine Ausnahme berufen, wenn das Gericht nur für diesen Fall die Testpflicht aufheben würde.
Aus Karlsruhe waren das Informationen von Gigi Deppe. Ihr müsst weiter hinschauen. Das ist der Ruf, der von der belarussischen Opposition kommt, gerichtet nach Europa. Auch heute gab es wieder Straßenproteste gegen den autoritär herrschenden Präsidenten Lukaschenko. Und aus Moskau kommt für Lukaschenko heute Rückendeckung. Der russische Präsident Putin spricht von einer Truppenreserve für Belarus. Tilko Gries berichtet aus Moskau.
Das Interview war voraufgezeichnet, die überraschungslosen Fragen stellte ein Angestellter des Staatsfernsehens. Die wichtigste Aussage Wladimir Putins. Alexander Lukaschenko hat mich gebeten, eine bestimmte Reserve von Sicherheitskräften zu bilden, und das habe ich getan. Aber wir haben uns auch darauf verständigt, dass sie nicht eingesetzt wird, solange die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Und wenn diese extremistischen Elemente, das möchte ich unterstreichen, sich hinter ihren politischen Losungen versteckend, nicht bestimmte Grenzen übertreten und Plünderungen beginnen, wenn sie nicht beginnen, Autos anzuzünden, Häuser, Banken, wenn sie nicht versuchen, Verwaltungsgebäude in Beschlag zu nehmen. Welche Einheiten der russischen Sicherheitskräfte diese Reserve nun bilden, präzisierte Putin nicht. Er sei sich mit Lukaschenko einig darin, dass zurzeit keine Notwendigkeit bestehe, einen Einsatzbefehl zu erteilen. Gegenüber früheren Einlassungen des Kremls wurde der Akzent verändert. Als Bedingung für einen Einsatz russischer Kräfte wurde nicht mehr primär eine Einmischung des Auslands genannt, sondern innenpolitische Machtkämpfe. Putin bezog die Position, dass die Gründung von überkonstitutionellen, von der Verfassung des Landes nicht vorgesehenen Gremien, die einen Staatsstreich versuchen, absolut inakzeptabel ist. Damit meinte er wohl, ohne ihn explizit genannt zu haben, den Koordinationsrat der Opposition, in dem diese versucht, der Bewegung eine Struktur zu geben. Auch Lukaschenko und die Generalstaatsanwaltschaft sprechen von einem illegalen Gremium. Das Ermittlungskomitee, eine Strafverfolgungsbehörde, lädt in diesen Tagen Mitglieder vor. Einzelne sind bereits zu Arreststrafen verurteilt worden, andere flohen aus Furcht vor Strafverfolgung bereits ins Ausland. Wladimir Putin wählte zweimal Formulierungen, die so interpretiert werden können, dass er den friedlichen Protesten im Land ein Stück Legitimität zugesteht. Im Großen und Ganzen gleicht sich die Situation jetzt aus und ich hoffe, dass alle Probleme, die es natürlich gibt, sonst wären die Leute nicht auf die Straße gegangen, das ist ja offenkundig, dass sie im Rahmen der Verfassung und der Gesetze gelöst werden mit friedlichen Mitteln. Damit sendet er ein ambivalentes Signal aus, denn dieser Hinweis darauf, dass er Probleme in Belarus sieht, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stellt er sich klar hinter die Politik Alexander Lukaschenkos und bietet ihm für den Fall einer Zuspitzung die Hilfe russischer Sicherheitskräfte an. Der Russe bringt sich nicht als Vermittler ins Spiel, er hat keinen Dialog zwischen Oppositionsbewegung und Regierung gefordert. Außerdem wurde durch Aussagen Lukaschenkos heute bekannt, dass sich Moskau und Minsk auf die Refinanzierung eines Kredits von 1 Milliarde Dollar geeinigt hätten. Das spricht dafür, dass Russland seinen Bündnispartner nicht vor das Problem leerer Kassen stellen will. Über die Kreditbedingungen sagte Lukaschenko nichts.
Aus Moskau waren das Informationen von Tilko Gries und es sind Ankündigungen aus Moskau, die die EU-Außenministerinnen und Minister gewiss auch genauestens registriert haben. Bei ihrem informellen Treffen heute und morgen in Berlin steht natürlich die Lage in Belarus auf der Agenda, auch die Debatte um Sanktionen. Bettina Klein in Brüssel, was genau ist da im Gespräch?
Dass Sanktionen verhängt werden sollen, das ist ja im Grunde genommen schon im Prinzip beschlossen worden von den Außenministern vor 2 Wochen. Dann vergangene Woche hat der Europäische Rat das nochmal bestätigt. Es ist ja ein Sanktionsregelwerk noch in Kraft gegen Belarus. Einige Sanktionen wurden aufgehoben und jetzt geht es darum, eben neue Sanktionen zu verhängen. Und der Auswärtige Dienst der Europäischen Union arbeitet daran. Und Josep Borrell, der Außenbeauftragte, hat den Außenministern heute quasi seine Vorschläge unterbreitet und darüber ist offensichtlich auch sehr, sehr lange gesprochen worden. Die Frage ist nämlich, gegen wen werden dort Sanktionen verhängt? Es ist jetzt in Rede 15 bis 20 Einzelpersonen etwa, die eben zum einen an der Wahlfälschung beteiligt waren, zum anderen eben an der Gewalt gegen friedlich Protestierende. Das scheint ein wenig zu dauern. Man muss es gerichtsfest machen, dass quasi, wenn man Sanktionen gegen Einzelpersonen hängt, dass dagegen auch kein Einspruch verhängt werden kann. Und dann ist eben die Frage, reicht das? Es gibt einige Staaten, denen geht es nicht weit genug. Die sprechen eher von Symbolpolitik dabei, fordern, dass die Liste verlängert wird. Einige fordern auch, dass Direktsanktionen gegen Lukaschenko verhängt werden. Soweit ist man noch nicht. Das ist im Augenblick in der Diskussion. Wir hören kurz noch mal den deutschen Außenminister, was er dazu gesagt hat.
Wir haben festgestellt, dass in den letzten Tagen die Repressionen, die von Lukaschenko ausgehen, noch einmal verschärft worden sind. Deshalb müssen wir uns als Europäische Union heute darüber unterhalten, wie wir den Druck auf Lukaschenko verstärken können. Das heißt, die Sanktionen, die wir bereits auf den Weg bringen, ob sie ausreichen oder ob aufgrund der aktuellen Ereignisse wir dort noch einmal nachlegen müssen.
Soweit Heiko Maas heute Mittag. Nochmal nachlegen heißt eben möglicherweise Sanktionen gegen mehr Personen oder aber die beiden weiteren Elemente sind Unterstützung der Zivilgesellschaft und drittens Einbindung internationaler Organisationen wie der OSZE. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, dann ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man auch noch darüber hinausgehend diskutiert. Aber das ist das, was im Augenblick im Rede steht.
Und das andere große Thema, das die EU-Außenministerinnen und Minister beschäftigt bei ihrem Treffen, das ist die gefährliche Situation im Mittelmeer, der griechisch-türkische Streit um Gas und Öl. Was sind da die Ideen für eine Deeskalation?
Ja, darüber wird man heute noch sprechen und auch da wird Josep Borrell mehrere Optionen vorlegen. Man will noch nicht so weit gehen zu sagen, man verhängt Sanktionen gegen die Türkei, wobei die beiden EU-Staaten, die vor allen Dingen im Streit mit der Türkei liegen, nämlich Griechenland und Zypern, so etwas angedeutet hatten, wie wir stimmen Sanktionen gegen Belarus nur zu, wenn es Sanktionen auch gegen die Türkei gibt. Man hört jetzt, man hat konstruktiv verhandelt, also diese Verknüpfung ist in der Weise nicht mehr wohl hergestellt worden. Was darüber hinaus, da gehen ja bekanntlich die Meinungen in der Europäischen Union deutlich auseinander. Sehr, sehr kritisch bezüglich der Türkei war immer schon Österreich und ähnlich hat sich heute auch der Außenminister Schallenberger dazu geäußert.
Ich bin sehr dafür, dass wir eine wirkliche Grundsatzdebatte zur Türkei führen. Ich glaube, langsam sollte auch der letzte Träume in Europa aufwachen, was die Beziehungen EU-Türkei betrifft. Und wir brauchen hier einen Reality-Check und die Europäische Union sollte eine klare Kante zeigen, wenn sich Ankara so verhält und eine solche Diktion und solche Maßnahmen an den Tag legt, wie es derzeit der Fall ist.
Ja, das gibt meiner Meinung nach im Augenblick nicht die Mehrheitsmeinung wieder in der Europäischen Union. Andere Staaten, dazu gehört auch Deutschland, versuchen eher es noch auf dem Dialogwege. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man nicht weiterkommt, das hat ja Heiko Maas auch schon angedeutet, dann wird man möglicherweise auch noch mal andere Überlegungen ins Spiel bringen. Immer wieder ist ja die Frage, sollen die Beitrittsverhandlungen noch weiter auf Eis gelegt werden, möglicherweise abgebrochen werden. Es gäbe Möglichkeiten, auch im wirtschaftlichen Bereich dort zu handeln. Und da wird einiges davon abhängen, wie die Türkei sich jetzt verhält in den kommenden Wochen.
Vielen Dank an unsere Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel, wo auch unser nächstes Thema spielt. Denn da geht jetzt das Ringen um das gigantische Haushalts- und Konjunkturpaket in die nächste Runde. Das insgesamt 1,8 Billionen Euro große Paket, das die EU-Spitzen Ende Juli ja geschnürt hatten. Wenige Stunden war die Einigung alt, als die ersten kritischen Stimmen und Nachforderungen aus dem Europäischen Parlament schon kamen. Die Gespräche, die Verhandlungen eben um diese Nachforderungen, die sind jetzt heute gestartet, Peter Kapern in Brüssel. Was genau wollen die Parlamentarier an Korrekturen sehen?
Da gibt es eine ganze Liste von Forderungen, die das Europaparlament gleich nach dem EU-Gipfel vom 21. Juli, der ja am 21. Juli zu Ende ging, aufgestellt haben. Das Europaparlament muss dem EU-Haushalt dem mehrjährigen Finanzrahmen ja zustimmen, sonst kann er nicht in Kraft treten. Deswegen also die Forderungsliste der Abgeordneten, die beispielsweise den Punkt umfasst, dass da zusätzliches Geld für bestimmte EU-Programme gefordert wird, bei denen die Staats- und Regierungschefs noch den Rotstift angesetzt hatten. Da geht es um mehr Klimaschutz, mehr Geld für die Gesundheitspolitik, für die Forschungsförderung, für das Studentenaustauschprogramm Erasmus+. Dann verlangen die Abgeordneten auch eigene EU-Steuern, neue Steuern, die dafür sorgen sollen, dass die EU-Institutionen unabhängiger von den Geldzuweisungen aus den Mitgliedstaaten werden. Das Europaparlament will darüber mitentscheiden, wie das Geld aus dem Konjunkturpaket verteilt wird. Das wollen nämlich Rat und Kommission bislang eigentlich unter sich ausmachen. Und schließlich wollen die Europaabgeordneten einen wirklich scharfen Rechtsstaatsmechanismus, mit dem tatsächlich sichergestellt werden kann, dass Geld aus Brüssel künftig nur noch die Länder bekommen, die auch die Rechtsstaatsprinzipien der Europäischen Union beachten.
Wie stehen die Chancen, dass die Parlamentarier sich durchsetzen mit ihren Nachforderungen?
Also ich glaube, die sind insgesamt recht überschaubar. Der deutsche Botschafter, der ja die Verhandlungen hier heute mit dem Parlament im Auftrag des Rats geführt hat, der hat im Verlauf der Verhandlungen gesagt, dass die Möglichkeiten, den finanziellen Forderungen der Abgeordneten entgegenzukommen, sehr begrenzt seien. Und in der Tat, wir erinnern uns ja, wie beinhart die sparsamen 5 verhandelt haben, um die EU-Ausgaben zu drücken. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass die jetzt ein paar Wochen später die Spendierhosen anziehen. Ebenso kompliziert ist das Thema eigene EU-Steuern. In den Steuerfragen braucht man in der EU ja Einstimmigkeit. Und da kann dann die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt keine umfangreichen Zusagen machen mit Blick auf Steuerfragen, die erst in den kommenden Jahren entschieden werden können. Und was den Rechtsstaatsmechanismus angeht, das wird wohl der komplizierteste Verhandlungspunkt. Meiner Einschätzung nach am Ende müssen nämlich auch die Parlamente in Warschau und Budapest diesem Finanzkompromiss noch zustimmen. Und die Abgeordneten werden dort sich genau anschauen, was dem Europaparlament jetzt in Sachen Rechtsstaatsmechanismus zugesagt wird.
Noch ganz kurz Ihre Einschätzung, die Gefahr, die Chance, dass das Parlament das Paket durchfallen lässt. Sehen Sie das?
Eigentlich eher nicht, denn das würde ja bedeuten, dass viele Gelder aus Brüssel dann nicht vom 1. Januar 2021 an fließen können. Das wäre keine gute Nachricht für die Länder, die dringend darauf angewiesen sind, die jetzt in der Wirtschaftskrise sitzen. Und das müssten dann die Abgeordneten ja in ihren Wahlkreisen auch verantworten, dass sie da ein Veto eingelegt haben. Deswegen glaube ich eher daran, dass es lange und zähe Verhandlungen gibt und dass die Abgeordneten noch den einen oder anderen Verhandlungserfolg erzielen werden, aber dass sie dann doch am Ende auch dem Kompromiss zustimmen.
Live aus Brüssel für den Deutschlandfunk, Peter Kapern, auch an Sie ganz herzlichen Dank. Eine Frau bewirbt sich beim Land Berlin als Lehrerin. Abgelehnt wird sie, die gläubige Muslima, wegen ihres Kopftuches. Die Ablehnung stützte sich auf das Berliner Neutralitätsgesetz, das Lehrern das Tragen religiöser Symbole verbietet. Nach dem Landesarbeitsgericht Berlin spricht der Frau jetzt das Bundesarbeitsgericht eine Entschädigung zu. Henry Bernhard in Erfurt, was genau sagt das Urteil?
Das Urteil war sehr klar. Das Land Berlin darf Lehrerinnen nicht pauschal das Tragen eines Kopftuches verbieten oder irgendeiner anderen religiösen Symbolik. Das Neutralitätsgesetz, das in Berlin gilt, das das Tragen religiöser Symbole oder Kleidung an staatlichen Schulen verbietet, müsse verfassungskonform ausgelegt werden. Das heißt, es muss eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder für staatliche Neutralität bestehen. Die muss auch nachgewiesen oder zumindest erklärt werden. Sonst gilt dieses Verbot nicht. Und die Klägerin wollte mehr Entschädigung haben, als sie ursprünglich vom Landesarbeitsgericht bekommen hatte. Das wurde ihr heute nicht zugesprochen, aber im Prinzip ist es für sie erstmal ein großer Sieg.
Erklären Sie uns nochmal die Hintergründe. Worum ging es genau?
Sie ist Informatikerin und wollte als Quereinsteigerin in Berlin Mathe und Informatik unterrichten, nebenbei das Referendariat noch ablegen und trug im Vorstellungsgespräch ein Kopftuch und wurde dann dort im Anschluss darauf hingewiesen, dass sie damit nicht unterrichten dürfe. Sie bekam dann weder eine Zu- noch eine Absage und wollte dann, weil sie sich in ihrer freien Religionsausübung behindert sah und auch das Antidiskriminierungsgesetz verletzt sah, wollte sie eine Entschädigung haben vom Land Berlin. Das Arbeitsgericht hat ihr erstmal dem Landrecht gegeben, das Landesarbeitsgericht, dann wiederum der Klägerin. Heute war es beim Bundesarbeitsgericht. Und das sollte natürlich auch im Interesse des Landes Berlin nicht nur diesen Einzelfall klären, sondern auch prinzipiell klären, wie damit umzugehen ist. Denn es gibt ja noch mehr Fälle, die da sind. Es gibt ja auch Streit in der Berliner Koalition zwischen der SPD und den Grünen. Ob nun wirklich Rechtsfrieden damit hergestellt ist, ist die Frage, denn der Anwalt des Landes Berlin hat schon angekündigt, dass das Land möglicherweise eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen werde.
Und inwiefern hat dieses Urteil jetzt Bedeutung über den Einzelfall hinaus?
Das ist erstmal ein Sieg für Frauen, die Kopftuch tragen wollen und auch für alle anderen, die in der Schule, also Lehrer oder Lehrerinnen, religiöse Symbole oder Kleidung tragen wollen. Die Länder werden sich jetzt sehr genau überlegen, wen sie warum ablehnen oder einstellen. Und die Sprecherin des Bündnisses gegen Berufsverbot, Mirjam Asset, sagte mir vorhin nach der Verhandlung:
Ich hoffe, dass andere Bundesländer sehen, dass sie schauen müssen, ob ihre sogenannten Neutralitätsgesetze wirklich verfassungskonform sind. Das Bündnis hat seit 2017 gesagt, dass die Bundesverfassungsentscheidung von 2015 auch für Berlin gilt. Und das Land Berlin hat immer wieder gesagt, nein. Wir freuen uns, dass wir jetzt bestätigt wurden. Und wir erwarten jetzt vom Land Berlin, dass sie eine große Informationskampagne machen, wie sie auch in den letzten 10 Jahren gemacht haben mit dem Neutralitätsgesetz, um alle zu informieren, was das jetzt bedeutet für ihre Einstellungspraxis.
Und natürlich wurde heute nur über das Berliner Neutralitätsgesetz gesprochen und die Praxis dort. Aber es gibt ja in mehreren Ländern Gesetze, die religiöse Symbolik in Schulen verbieten. Und die müssen jetzt mit Blick auf das Bundesarbeitsgericht natürlich auch nochmal neu interpretiert werden.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Henry Bernhard in Erfurt. Dass Fleisch in Deutschland zu billig ist, das hat verschiedentlich auch Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner angedeutet. Jetzt kündigen Bund und Länder bessere Lebensbedingungen für Nutztiere an. Bis die allerdings Praxis werden, kann es noch dauern. Johannes Kuhn dazu aus Berlin.
Auch die Landwirtschaftsminister der Länder wollen grundsätzlich bessere Lebensbedingungen für Nutztiere. Bei einem Sondertreffen mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellten sich nach dem Bundestag auch die Länder hinter die Vorschläge der sogenannten Borchert-Kommission. Der Umbau der Tierhaltung soll bis 2040 abgeschlossen sein. Mehr Platz in den Ställen, das sei ein Milliardenprojekt, sagt Agrarökonom Volkhard Isermeier, Präsident des Thünen-Instituts.
Wenn man das finanzieren will für den gesamten Sektor, dann wird man im Laufe der nächsten 20 Jahre, so lange wird der Umbau wohl dauern, schon auf eine Summe in der Größenordnung von 3 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr kommen.
Laut Borchert-Kommission liegt der Finanzbedarf für den Neubau und Umbau von Ställen in einer ersten Stufe bei etwa 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. Als Gegenfinanzierung schlägt die Expertenkommission eine Tierwohlabgabe vor, die inzwischen auch CDU-Politikerin Klöckner unterstützt. Dann würde zum Beispiel ein Kilo Fleisch oder Wurst 40 Cent teurer, Käse und Butter um 15 Cent. Das Geld würde in staatliche Förderung der Stallumbauten fließen. Klöckner kündigte an, den Ländern zur Tierwohlabgabe im nächsten Frühjahr zunächst eine Machbarkeitsstudie vorzulegen. Der Deutsche Bauernverband unterstützt die Pläne im Grundsatz, erhebt aber auch einige weitere Forderungen. Bauernverbandsvertreter Udo Hämmerling:
Es geht auch darum, um die Vermarktung. Der Handel muss sich verpflichten, Tierwohlfleisch dann auch zu vermarkten. Und es geht um den Umbau der Ställe. Wir brauchen baurechtliche Erleichterungen, dass wir auch zu Tierwohlstellen umbauen können.
Kritiker wie die Organisation Foodwatch fordern, statt auf weitere Fördermittel auf stärkere Praxiskontrollen zu setzen. Die Umweltorganisation BUND wiederum unterstützt den Umbauansatz. Der BUND-Vorsitzende Olaf Band fordert allerdings eine sozialpolitische Flankierung einer Tierwohlabgabe. Fleisch müsse auch für sozial schwache Familien bezahlbar bleiben.
Aus Berlin berichtete Johannes Kuhn. Fast eine Stunde dauerte die Nennung der Getöteten vor der Urteilsverkündung gegen den Attentäter von Christchurch. Fast eine Stunde dauerte die Aufzählung, weil es 51 Namen waren. 51 Menschen hat der rechtsextremistische Angreifer Mitte März 2019 getötet, als er die Al-Nur-Moschee und das Linwood Islamic Center stürmte. Seit heute ist klar, dass der Mann für den Rest seines Lebens hinter Gittern bleiben soll, Lena Bodewein berichtet.
Unbewegt nahm der Angeklagte das Urteil entgegen.
In jedem Anklagepunkt wegen Mordes 1 bis 51 verurteile ich sie zu lebenslanger Haft. Diese Strafe ist ohne Bewährung.
Richter Cameron Mander hatte vorher mit Ruhe und Respekt die Taten sowie die Namen und Schicksale der Getöteten ausgeführt. Dann sagte er an den Angeklagten gewandt:
Your actions were inhuman.
Ihre Taten waren unmenschlich. Sie haben voller Absicht ein dreijähriges Kleinkind getötet, indem sie ihn in den Kopf schossen, während er sich an das Bein seines Vaters klammerte. Dieser Terror in den letzten Augenblicken im Leben dieses Kindes ist nur ein Beispiel für die mitleidlose Grausamkeit, die sie in ihren ganzen Verbrechen gezeigt haben.
Seine Taten seien so böse, dass sein ganzes Leben im Gefängnis sie nicht wieder gut machen könnte. Lebenslang ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung, dieses Strafmaß gab es in Neuseeland noch nie. Es war ein Verbrechen, wie es Neuseeland noch nie erlebt hatte, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Und das ist eine Strafe, wie wir sie noch nie hatten. Aber es erleichtert mich zu wissen, dass diese Person nie wieder das Licht des Tages erblickt. Auch Hamima Tujan zeigte sich nach dem Urteil sehr erleichtert. Eine große Last ist von meinen Schultern genommen. Das Ergebnis ist das, worauf wir gehofft, wofür wir gebetet hatten. Ihr Mann ist bei dem Terroranschlag gestorben. Gestern noch hatte sie sich im Gericht an den Täter gewandt.
You put bullets into my husband and he fought death.
Du hast Kugeln in meinen Mann gejagt und er hat um sein Leben gekämpft. 48 Tage lang, 18 Operationen, bis zu seinem letzten Atemzug.
Until his last breath.
Mehr als 90 Hinterbliebene und Überlebende des Terroranschlags hatten in den vergangenen 3 Tagen Erklärungen verlesen. Beeindruckende Statements, Tränen, Wut, Vergebung, Stärke, all das war zu erleben gewesen.
Lena Bodewein zum Ende dieser Informationen am Abend mit Sandra Schulz.